Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Nina Hartmann, ich bin Rechtsanwältin und Unternehmerin und ich beschäftige mich mit der weiblichen Wirkkraft für eine bessere Welt. Und ich habe heute zu diesem Thema einen wunderbaren Podcast-Gast, liebe Nane Nebel. Erstmal ganz herzlich willkommen hier im Podcast-Studio.
Vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf, liebe Lina.
Sehr gerne. Du hast viel Erfahrung im Bereich Karrierecoaching. Du beschäftigst dich damit, wie Menschen sich bewerben, um CEO zu werden. Du bist Autorin, hast schon mehrere Bücher geschrieben und wir werden heute ganz viele Tipps und Hacks mitgeben, wie Mann und Frau, vor allem Frau, sich bewerben kann, um die richtig tollen Jobs abzugrasen. Und vielen Dank, Nane, erstmal für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf den Austausch mit dir.
Ich freue mich auch. Du hast viel Erfahrung. Wir haben vorhin mal zusammengerechnet. Dabei kann es ja gar nicht sein. Aber 30 Jahre Berufserfahrung sind sogar schon zusammengekommen. Wir sind ja im besten Alter. Und
Genau.
da hast du natürlich einige Geschichten erlebt und viel Erfahrung sammeln dürfen. Liebe Nane, erzähl uns doch mal so ein bisschen, wenn Frauen sich bewerben um richtig tolle Jobs, was für Tipps gibst du denen dann oder auf was für Fehler stößt du da auch?
Also ich fange mal dabei an, wirklich im Vergleich von Mann und Frau. Wir stellen uns vor, es ist eine Stelle ausgeschrieben. Wir sagen jetzt mal so Geschäftsführer Vertrieb. Dann geht so ein Mann hin, guckt die Anforderungen durch und wenn er bei 60% ein Häkchen machen kann, dann schickt er die Bewerbung raus. Die Frau ist etwas gründlicher. Die schickt die Bewerbung raus, wenn sie 100% Häkchen macht. Das liegt jetzt nicht irgendwie daran, dass die Frau mehr erfüllen müsste, sondern in ihrem Kopf ist dieser Gedanke, ich kann mich nur bewerben, ich darf mich nur bewerben, wenn ich zu 100% passe. Also dieser Perfektionismus-Gedanke. Der Mann ist risikofreudiger, muss man sagen. So, und das ist schon mal das, wo ich mit meinen Klientinnen anfange, dass ich sage, also perfekt ist nicht der Anspruch, sondern es muss ein gewisses Maß an Kompetenz, Erfahrung da sein. Und dann legt man bitte los. Weil das Ergebnis ist natürlich, dass sich auf so eine Stellenanzeige rein mathematisch mehr Männer bewerben als Frauen. Weil wenn du bei 60% die Bewerbung rausschickst und die Frau nur bei 100%, dann werden einfach mehr Männer ihre Bewerbungen rausschicken. Also damit fängt es schon mal an, so dieses Selbstbild, was wir Frauen haben, zu sagen, wenn ich 60 bis 70% erfülle, dann könnte ich da schon mal mit aufrechtem Rücken mich bewerben. Also das ist so direkt beim Anfang, ja. So, und das zweite ganz Wesentliche ist, dass ich sowohl Männern als auch Frauen sage, ein Unternehmen stellt dich nur dann in eine Führungsposition ein, wenn du Nutzen mitbringst. Das heißt, das Unternehmen, jetzt in Zahlen gesprochen, stellt einen Geschäftsführervertrieb ein, wenn es davon ausgeht, dass es genau mit diesem Geschäftsführer, dieser Geschäftsführerin mehr Umsatz und damit auch mehr Ertrag machen wird. Und das ist so der Link, den insbesondere Frau im Kopf hinkriegen muss, zu sagen, am Ende geht es um Erfolg, den ich in Aussicht stelle. Und in Aussicht stellen kann ich den nur, wenn ich ihn woanders schon mal erreicht habe. Und dann sind wir bei so einem Punkt, ich weiß nicht, ob du das auch mal so als Kind gehört hast, Eigenlob stinkt. Es gibt ein schönes Zitat, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, aber es war eine Frau, die hat gesagt, Eigenlob stimmt. In dem Moment, wo wir anfangen, uns unserer eigenen Erfolge und damit ja auch unserer Wirksamkeit in Jobs bewusst zu werden, können wir genau das, was wir erreicht haben, nutzen, um den nächsten Schritt zu machen. Und das sind für mich erstmal so zwei ganz wesentliche Punkte. Ne? So dieses kein Perfektionismus und gleichzeitig aber, wo war ich denn schon erfolgreich? Wo war ich wirksam? Und damit gehe ich in die Werbung rein.
Ja, und das fällt schwer, weil Frauen werden gerne von außen bestätigt. Von innen die Bestätigung ist echt ein harter Weg.
Ganz genau. Ne? Also ganz oft höre ich dann auch so, ja, wie Erfolge? Ich mache doch so täglich meine Arbeit. Ich sage, Und wenn diese tägliche Arbeit nicht erfolgreich wäre, dann hätten wir alle unseren Job verloren. Also an sich ist jeder erfolgreich. Aber es ins Bewusstsein zu holen und es dann auszusprechen, zu dokumentieren, das ist nochmal der Schritt weiter.
Ja, zumal Frauen immer sagen, das haben wir doch gemeinsam erreicht, während die Männer so hinstehen und sagen, das habe ich geschafft.
Ich, genau. Wobei, ich muss jetzt fairerweise sagen, es gibt auch Männer, die an dem Punkt wirklich tief durchatmen, in Schweigen verfallen und sagen, ja, aber Erfolg, ich weiß nicht, habe ich da wirklich was? Es ist überhaupt das Thema, also dieses Eigenlob stinkt, ist was, was unserer Sozialisation so ein Stück weit innewohnt. Ja, da tun wir uns alle etwas schwer mit. Es ist aber so wichtig, um sich selbst zu vermarkten. Bei jedem Produkt, das auf den Markt geht, wird nur über die Vorteile gesprochen, über den Nutzen. Wenn wir über uns selber reden, fällt das wesentlich schwerer. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch in meiner Arbeit, sehr, sehr intensiv ist.
Ja, weil es ist ja auch schwierig, weil quasi die Selbstzweifel des Impostor-Syndroms ist ja auch ganz, ganz arg ausgeprägt bei uns.
Absolut, absolut. Und ich erlebe das übrigens immer wieder, wenn der Vertrag für die nächste Position unterschrieben ist. Und Ziel ist immer, dass diejenigen, mit denen ich arbeite, den nächsten Schritt machen. Also vom Bereichsleiter zur Geschäftsführerin oder von der Abteilungsleiterin zur Bereichsleiterin. Und ganz oft ist dann so, boah, schaffe ich das jetzt? Also man hat den Fisch gefangen und jetzt ist man so ein bisschen skeptisch, ob man den Fisch auch verarbeitet bekommt. Und das passiert wirklich sowohl Männern wie auch Frauen. Also das ist mir übrigens auch mal ganz wichtig an der Stelle zu sagen, auch die Männer haben durchaus Selbstzweifel. Also die laufen auch nicht immer nur durch die Welt und sagen, ich kann alles. Aber tendenziell sind sie besser in dem, ich kann was.
Ja, sie können es besser tarnen, weil sie auch oft, also ich habe das erlebt, dass Männer oft zu selbstbewusst tun, um das zu kaschieren,
Ja.
und Frauen zu sehr in die Deckung gehen und in den Zweifel, ja.
Ja, also Frauen aus diesem Zweifel rauszuholen, ist schwierig. Und weil du das eben gesagt hast, Frauen sagen eher, ja, das hat doch nicht ich gemacht, das hat doch so mein Team gemacht. Ne? Also passiert ganz oft. Und damit ist noch was verbunden. Frauen tun sich schwer, aus einer Festanstellung sich für was anderes zu bewerben, weil sie immer dieses, dann lasse ich doch mein Team alleine im Kopf haben. Also so dieses, ich sage das jetzt mal plakativ, so ich habe ja so eine mütterliche Verantwortung, insbesondere wenn man vielleicht einen Vorgesetzten, eine Vorgesetzte hat, die ein bisschen anstrengender ist. Ganz oft so dieses, ach, ich kann da jetzt nicht weggehen, weil dann sind die ja alleine. Wo ich dann immer sage, das sind aber nicht ihre Kinder, ne? Die Kinder sind zu Hause, ne? Und das ist bei Frauen wirklich so dieses Wir und dieses sich für das gesamte Team verantwortlich zu fühlen, ist stark ausgeprägt, ja.
Ja,
Auf
vielleicht
jeden
ganz
Fall.
kurz zu dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem sich auf eine Nummer größer bewerben, also dass das
Ja.
quasi Angst macht. Mir hat mal eine tolle Frau, die sehr bekannt war, gesagt, Nina, als ich auch im Selbstzweifel war, ob ich in der Verbandspolitik eine Nummer größer gehen soll, dann hat sie gesagt, Nina, wenn du keine Angst vor der neuen Aufgabe hast, dann ist sie einfach zu klein. Und das hat mir so
Schön.
viel Mut gemacht. Ja, und ich habe es
Das finde ich
angenommen und
klasse.
bewältigt. Und jetzt habe ich gerade meine Nachfolgerin eingearbeitet, die sagt, Nina, das sind aber große Schuhe. Sag ich, nein, einfach machen.
Aber ich finde, der Impuls gefällt mir. Ja.
Ja,
Ja.
der hat mich mein ganzes Leben seitdem begleitet. Wenn du keine
Ja.
Angst hast, ist es zu klein. Und das ist wirklich, das macht so viel Mut.
Ja, das ist ja letztendlich auch, wenn wir einen Vortrag halten und also ich sag mal, wenn du nicht aufgeregt bist vor einem Vortrag, das ist nicht gut, weil dann hast du nicht diese Energie, nicht diese Konzentration. Also so eine, sagen wir mal, so eine gewisse Aufregung und Anspannung gehört schon dazu, ne?
So ein
Dann
bisschen
ist man
Adrenalin, gell?
besser. Ja,
Ich lässt es auch
definitiv.
strahlen. Nee, super. Du, Nane, warum sollen denn Frauen überhaupt in die Führungsposition? Macht es auch unternehmerisch Sinn? Also ich bin davon überzeugt, aber du vielleicht auch.
Du kannst das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das so ist. Nein, es gibt dazu wirklich auch Fakten. Es gibt eine Studie von McKinsey, Die hat sich damit befasst, wie verändert sich das Unternehmensergebnis, also in Zahlen, wenn du geschlechterdiverse Teams hast. Und die haben herausgefunden, dass wenn eine geschlechterdiverse, also Männer und Frauen gemeinsam in der Führung sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen ein überproportional gutes Ergebnis hat, 60% höher.
Okay.
Also mal losgelöst davon, dass man immer sagt, Frauen gehören in Führung, weil sie moderieren, weil sie kommunikativer sind. Wenn wir wirklich auf die Zahlen gucken, sollte man Frauen schlicht dazu nehmen, weil das Ergebnis in Euro besser wird, der Gewinn steigt. Und was man auch aus Studien weiß, die Innovationsquote steigt, sprich ein Unternehmen wird dadurch auch zukunftssicherer. Das sind alles harte Fakten, die dazu beitragen. Jetzt muss man fairerweise sagen, damit wird das Arbeiten nicht unbedingt leichter, weil es auch konfrontativer, unterschiedlicher wird, weil auch das ist bestätigt in Untersuchungen, wenn Menschen zusammenarbeiten, die sich alle sehr ähnlich sind, da gibt es so diesen Ähnlichkeitsbias, dann kann man ja ganz schnell sagen, ja, sehe ich auch so, ist auch so, fördere ich. Dann passiert aber nicht mehr sehr viel, weil wenn alles ähnlich ist, konservieren wir. Dann bringen wir keine neuen Impulse rein. Und für neue Impulse braucht es einfach andere Menschen als die, die jetzt schon da sind. Und wenn wir auf Führung gucken, sind dort primär Männer. Und Frauen tun dem Ganzen gut. Ja, wirklich auch aus wirtschaftlicher Sicht,
Ja.
definitiv.
Da habe ich auch einen schönen Satz dazu gehört, da hat mir mal eine gesagt, wenn im Aufsichtsrat, und das kann man sich auf jedes Gremium runterbrechen, alle der gleichen Meinung sind, dann sitzen da ein paar Köpfe zu viel.
Ja,
Die werden
absolut.
alle teuer bezahlt, ja.
Ja.
Aber wenn du eh nur die eine Meinung hast, dann brauchst du sie eigentlich nicht.
Ja,
Ja.
und auch das erlebe ich natürlich auch immer wieder in meiner Beratung, dass mir Männer wie Frauen sagen auf meine Frage, ja, warum ist denn das Arbeitsverhältnis auseinandergegangen oder warum will diejenige da weggehen? Ich habe Wahrheiten ausgesprochen, die wollten die anderen nicht hören. Das ist genau die Umkehr von dem, was du gerade sagst, ne? Wenn dann jemand kommt und stört die heile Welt, dann kann das auch zu einer Trennung führen, die aber nicht unbedingt fürs Unternehmen gut ist, ne?
Ja.
Und in der jetzigen wirtschaftlichen Situation halte ich das eh für eine schlechte Idee, alles zu konservieren. Das,
Ja. Transformation ist angesagt und das hat mit Konservieren wenig zu tun, ja.
Genau.
Ja, vielleicht, genau. Ich erlebe auch viele Frauen, die nehmen Positionen an und gehen dann schnell wieder weg. Und das ist wahrscheinlich genau das, was du sagst. Die erleben es dort, die sind ja da hingegangen, haben sich da auch sehr durchgebissen, um was zu verändern, um auch Gutes zu tun. Und wenn sie dann merken, die beißen sich dann nur die Zähne aus und da geht gar nichts und ist einfach nur anstrengend, dann überlegen sie sich, soll ich mir das antun? Und viele machen es dann halt nicht. Ja.
Ja, und es gibt da noch eine andere These zu, da habe ich aber noch keinen Beleg für gefunden, dass Frauen leider wohl regelmäßig Geschäftsführungspositionen bekommen, wenn kein Mann mehr sie machen möchte. Also so ein bisschen dieses Mission Impossible-Thema, ne?
Ja,
Also,
ich kenne dazu sogar den Ausdruck, gläserne Klippe heißt das.
ah,
Wenn man
okay,
die
siehst du?
Frauen auch in den Familienunternehmen,
Ja,
also da
mach
gibt es
du doch mal.
berühmte Beispiele, ja, jetzt ist eh alles verloren, jetzt ich mache mir
Genau.
meinen Ruf nicht mehr kaputt, mach du mal
Genau.
hier, ja.
Mach du mal. Ne?
Ja.
Und das ist halt auch so, wo ich sage, es ist nicht fair. Ne? Weil das Schlimme ist ja, dass dann nachher mal sagen kann, ja, guck mal, jetzt haben wir ihr eine Chance gegeben.
Verbockt.
Verbockt. Die kann es ja doch nicht. Die ist nach 2 Jahren gegangen. Ne? So. Und ja, das sind alles Aspekte, wo man grundsätzlich auch immer mal wieder warnen muss. Und ich diskutiere das auch immer mit den mir durchaus ans Herz gewachsenen Frauen. Ich sage, bitte gut überlegen, ist das der richtige Schritt oder warten wir doch lieber auf die nächste Tür, die sich auftut. Ja? Fairerweise muss man auch sagen, man kann nicht immer alles vorher abschätzen. Ne? Also ich wünsche mir diese Glaskugel, wo ich jedem vorher sagen könnte, Wenn du den Job nimmst, wird das passieren. Wenn du den Job nimmst, wird das passieren. Also ich habe die Glaskugel nicht. Ich habe natürlich viel Erfahrung in dem, wo man darauf achten sollte, was man fragen sollte. Viele unterschätzen auch die Gespräche, also überhaupt diesen Prozess bis zu einer Geschäftsführungsebene, wo ich dann komme und auch durchaus so Impulse setze und sage, ja, aber das ist eine eigentümergeführtes Unternehmen. Was macht der Gründer? Ja, der sitzt nur noch im Beirat. Wo ich sage, ja, welche Rolle füllt er denn im Beirat aus? Und wenn Sie dort Geschäftsführerin werden, wäre es schon wichtig, den Beirat kennenzulernen. Das sind die Menschen, an die Sie berichten werden. Ja, so. Und wer ist die Nachfolgegeneration? Und steht schon die dritte quasi in den Startlöchern? Das sind alles Faktoren, in die man reingucken sollte, dir als aus einer Unternehmerfamilie kommt, muss ich da nicht viel erzählen. Du kennst dieses Thema, ne? Aber wer damit nicht von Kindesbeinen an groß geworden ist, da ist es wichtig, auch solche Hinweise zu geben, ne?
Ja, nee, super. Sag uns mal ein paar Tipps und Hacks. Was soll man denn fragen?
Also, wie du schon merkst, ne, für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, wer hat in diesem Unternehmen Einfluss? Und da geht es auch wirklich mal darum, gerade in Familienunternehmen auch zu gucken, was ist mit den Menschen, die diese Unternehmen gegründet haben. Das sind ja diejenigen, die das Ganze groß gemacht haben. Das ist ja letztendlich ein Baby, das über Kleinkind und Teenager erwachsen geworden ist. Und wie ist das gestaltet worden? Ich habe heute Morgen mit einer jungen Frau geredet, die hat mir erzählt, da hat der Vater jetzt mit über 70 an den Sohn übergeben. Und der Sohn macht die Rolle rückwärts, der macht das jetzt alles wieder konservativer. Und der 74-Jährige war viel moderner. Und sie sagt, das ist jetzt ein Kulturschock in dem Unternehmen. So, und das sind so Dinge, wo. Also angenommen, man hat jetzt den Senior kennengelernt, dann ist es wichtig, den Junior kennenzulernen. Ich finde es auch immer ganz wichtig, vorher ein Organigramm zu klären. Wie ist es aufgebaut? Wer arbeitet neben mir? Wer arbeitet unter mir? Besonders spannend sind immer Stabsstellen. Das sind so
Matrixstruktur.
Matrixstrukturen. Wo ist mein Kästchen? Was gehört dazu? Ja, also solche Themen finde ich ganz wichtig. Ganz oft auch so die schlichte Frage, wie viel darf ich denn entscheiden? Also, habe ich ein Budget? Darf ich Mitarbeitende einstellen? Darf ich Mitarbeitende entlassen, wenn ich feststelle, dass es nicht geht? Mit welchen Schnittstellen muss ich eng zusammenarbeiten? Gibt es einen Betriebsrat? Wie arbeitet der? Also du merkst schon, mir geht es auch ganz viel darum, kulturelle Dinge rauszufinden. Ich empfehle auch immer die Frage, ohne, man muss das Wort nicht nehmen, aber nach der Fehlerkultur auch zu stellen. Und das kann man ganz oft mit schönen Beispielen machen, ne? Indem man sagt, ich habe in meinem letzten Unternehmen, ist uns bei einem Projekt was schiefgegangen, wir konnten die Zeitschiene nicht einhalten und dann habe ich gemerkt, dass es doch Kollegen gab, die da ganz schlecht mit umgehen konnten. Wie ist das denn bei Ihnen hier? Was passiert, wenn bei Ihnen mal was nicht nach Plan läuft? So, und dann hört man die Antwort, aber man guckt auch bitte in die Gesichter rein. Ja, und was mir ganz wichtig ist, das ist so schicke ich immer meine Klienten und Klientinnen ins Gespräch rein und sage, jedes Gespräch, das man rund um einen Job führt, ist wie ein bisschen Probearbeiten. Und wenn es um eine Geschäftsführung geht, dann muss ich mich auch im Gespräch wie eine Geschäftsführung verhalten. Das heißt, ich muss Fragen stellen, ich muss auch mal eine kritische Frage stellen, ich muss in der Lage sein, Dinge zusammenzufassen und nachzufragen, ist das so? Wer da versucht, einfach nur brav und höflich zu sein, der gibt kein gutes Probearbeiten ab.
Und letztendlich ist es schon ein Erproben auch der anderen
Ja,
Seite. Also, wie wird dann die
ganz genau.
Zusammenarbeit sein? Weil wenn die darauf gar nicht eingehen, dann würden die das
So.
später auch nicht machen,
Und
ja.
du kannst das jetzt noch einen Schritt weiter nehmen, wenn du dann einen Vertragsentwurf bekommst vom neuen Arbeitgeber. Und da steht nicht das drin, worüber vorher gesprochen wurde. Also die Klassiker sind falsche Stellenbezeichnungen, nicht die Verantwortung, die man dir vorher gesagt hat. Also du wirst doch nicht eingetragener Geschäftsführer, sondern irgendwie Director irgendwas. Das Gehalt weicht plötzlich von dem ab, was man dir mal gesagt hat, selten nach oben. Und dann schweigst du nur, dann ist es kein gutes Zeichen, weil als Geschäftsführerin wirst du später Verträge verhandeln. Und wenn du für dich selbst nicht gut verhandeln kannst, dann gibt es kein Vertrauen, dass du fürs Unternehmen gut verhandeln wirst. Und das fällt ganz vielen schwer zu sagen, in diesen Gesprächen, gehe ich schon in diese Rolle rein. Und mein Credo ist immer, doch, genau darum geht es, weil dein Gegenüber muss dir eine Firma anvertrauen. Das gute Gefühl muss kommen, das geht und das wird erfolgreich.
Ja, und vielleicht schon in diesem Gespräch eine gemeinsame Vision
Ja,
ankitzeln, gell? Ja,
genau.
ja.
Ja, also auch so die Frage danach, die offene Frage, was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen? Aktuell, in den nächsten 2 Jahren, in den 5 Jahren, worauf wollen Sie sich fokussieren? Sonst ist das Katze im Sack kaufen, ne? Das machen wir nicht mal, wenn wir ein Auto kaufen.
Ja.
Da fahren wir Probe, da lassen wir uns erklären, was das kann, was das nicht kann, was das kostet. Und wenn nachher der Verkäufer kommt und sagt, ah, ist jetzt doppelt so teuer, da sagen wir auch, nee, so nicht, ne? Und jetzt ist ein Auto im Vergleich zu einer Geschäftsführung, die man eingeht, wirklich harmlos, wenn es schief geht, ne?
Ja, also nicht ganz so, auch im Lebenslauf haut es natürlich dann
Ja,
voll rein,
genau.
ne?
Ja,
Ja.
also das sind so wirklich diesen gesamten Prozess schon in der Selbstwahrnehmung dieser Position zu machen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und da arbeite ich auch mit meinen Klienten und Klientinnen ganz viel dran. Jetzt nicht im Sinne von, wir machen Rollenspiel und Videotraining, sondern immer wieder dieses, wie kann ich das für mich im Kopf und im Herzen mich so aufrichten, dass ich das möglichst ohne drüber nachdenken hinkriege.
Ja, das ist Führen aus der Zukunft, gell? Ich sehe mich
Ja.
schon in der Rolle. Ich fühle schon, wie
Genau.
das sein wird.
Ja.
Ich weiß schon, was ich einbringen möchte, aber dazu brauche ich die Rahmenbedingungen. Also, ich habe bei
Genau.
uns im Familienunternehmen Leitplanken geschrieben für die Geschäftsführer, damit sie
Ja.
quasi wissen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen.
Ja.
Auch aus der Inhaberfamilie ist es natürlich
Ja.
wichtig, dass man da
Ja.
sich selbst überlegt, was will man denn zulassen, was nicht. Wenn die Firmen Immobilien der Familie gehören, können die natürlich nicht einfach kündigen und woanders hinziehen mit dem Unternehmen an ihrem Standort. Aber die dürfen Budgetverhandlungen führen. Es wird ein Budget klargestellt und in dem Rahmen
Ja.
dürfen sie Leute einstellen und auch entlassen. Wobei du musst ja immer gucken, was ist eigentlich geregelt. Normalerweise brauchst du ja 2 Unterschriften für eine Entlassung oder musst halt gucken, dass es auch arbeitsrechtlich hebt. Aber
Ja.
solche Dinge kann man dann besprechen. Und was mir auch total wichtig wäre, ich weiß nicht, ob du da auch Trainingseinheiten dazu gibst. Ich würde natürlich am liebsten als Geschäftsführerin am Unternehmen anfangen, was gute Zahlen aufweist. Also ich möchte ja ungern gleich die Sanierung anfangen und die Massenentlassungen anstoßen. Ja, habe ich auch schon Freundinnen erlebt, die sind in ein Unternehmen und als sie dann die Zahlen gesehen haben, haben die erstmal die Reißleine gezogen fürs Unternehmen und gesagt, ja, wenn ihr so weitermacht, wie ihr die letzten Jahre weitergemacht habt, dann sind wir in 3 Jahren insolvent und ich muss dann das abwickeln. Wir müssen jetzt ja Handlungen anstoßen, aber das ist natürlich nicht das, was man sich als Wunschstelle vorstellt.
Also ganz wichtiger Punkt, Nina. Das eine ist, es gibt Unternehmen, und jetzt rede ich über die Vorzeige-Arbeitgeber, die sprechen das wirklich ehrlich an. Im Bewerbungsprozess, dass sie sagen, und wir möchten ihnen ehrlich sagen, unsere Zahlen sind nicht gut, wir sind noch kein Sanierungsfall, aber wir müssen restrukturieren. Wir haben an den und den Stellen Probleme. Wir möchten, dass sie das wissen und wenn, dass wir das auch bewusst eingehen. Bis hin zu, dass die teilweise wirklich Bilanzen hinlegen. So, das ist jetzt der ganz positive Fall. Jetzt nehmen wir den ganz negativen Fall. Die wissen das, aber die verschweigen das. So nach dem Motto, wir müssen die ja an Bord holen, weil wenn wir es vorher sagen, dann kommt die ja nicht,
Ja,
ne?
genau.
Ich finde diesen Gedanken spannend, weil in der Regel hat man eine Probezeit und kann dann auch sagen, also das ist so viel Blendwerk vorher gewesen, da gehe ich lieber, bevor ich wirklich in die Sanierung reingehe. Und Sanierung heißt ja auch im Falle einer eingetragenen Geschäftsführung, dass es auch Haftungsthematiken gibt, ne? So, und der Risiken muss man sich bewusst sein. Wir haben übrigens einen Klienten mal gehabt, der hat einen Vertrag unterschrieben und hat dann 4 Wochen vor Antritt an einem Strategie-Meeting teilgenommen und hat das erste Mal die Zahlen zu sehen bekommen und hat nach diesem Meeting gesagt, ich werde diesen Job nicht antreten, weil ihm einfach nur übel geworden ist. So, also es gibt diese beiden Enden, die ganz ehrlichen und ich sage das bewusst jetzt, die verlogenen. So, und was machen wir mit all dem, was dazwischen ist? In der Regel ziehe ich in dem Moment, wo ein Vertragsangebot vorliegt, eine Kreditreformauskunft. Also ich besorge meinen Klientinnen wirklich die Fakten und sage, pass auf, hier kriegst du eine Auskunft zu dem Unternehmen, da sind Bilanzzahlen drin. Da kann man sehen, wie haben sich Umsätze, Mitarbeiterzahlen entwickelt. Da wird was über die Zahlungsfähigkeit ausgesagt. Also wir beschaffen Zahlen. Und das Zweite ist aber auch da im Gespräch, wirklich, wie ich eben schon gesagt habe, was sind so die Herausforderungen, die gerade da sind? Und Herausforderung kann auch sein, dass es finanziell schlecht aussieht. Und je nachdem, also einiges kann man ja auch über Presse rausfinden, ne? Also, dass wir einfach sagen, hier informieren. Oder ich sage mal, zum Allgemeinwissen gehört es aktuell, dass die Automobilbranche und alle Zulieferer es schwierig haben. Das ist kein Geheimwissen mehr. So, aber dann muss man sich so ein Unternehmen angucken. Und dann auch in Gesprächen zum Beispiel klären, wenn die bisher, sagen wir mal, 90% Umsatz im Automobilsektor gemacht haben, Zulieferer. Dann ist die Frage in dem Gespräch, was haben sie schon gemacht, um neue Märkte zu erschließen, andere Branchen? So, und das kann man dann auch überprüfen. Also es ist eine Mischung aus Zahlen beschaffen, aber auch viel wirklich mit taktischen Fragen. Ja, und wenn der Eindruck da ist, es sieht nicht gut aus mit dem Unternehmen. Und meine Klientin sagt, ich würde aber gern hingehen. Dann ist meine Empfehlung trotzdem zu sagen, okay, aber sprechen Sie Ihre Sorgen an und gucken Sie, wie das Gegenüber reagiert. Also ich nehme mal an, als Evelyn Paller den Vorstand bei der Deutschen Bahn übernommen hat, hat sie vorher Zahlen gesehen.
Ja, und sie wusste auch, dass sie da jetzt nicht gerade so das goldene
Ja,
Ei bekommt,
genau, ne?
aber ich bin stolz auf sie, wie sie sich durchbeißt, ja.
Ja, also man kann das jetzt auch umgekehrt sehen, Nina. Wer vorher nicht nach Zahlen fragt,
Braucht sich nicht beschweren. Nach. Ich meine, als Geschäftsführerin oder als Geschäftsführer macht es total Sinn. Ich meine, klar, ich kann die öffentlichen Bilanzen einsehen, aber die sind ja erst immer
die
zeitversetzt
sind immer
veröffentlicht.
zeitversetzt, ja.
Da kann ich ja immer nur gucken, was war in der Vergangenheit. Und klar, Presse würde ich auf jeden Fall dann natürlich den Branchenspiegel gucken, welche Branchen sind gerade im Aufwind und welche nicht. Das verändert sich ja dann manchmal auch schlagartig, je nach Krisensituation.
Ja.
Aber vom Grundsatz her kennen wir schon
Ja.
die Trends. Und ja, und was ich komme aus der Versicherungsbranche, immer fragen würde, wäre, ob eine gescheite D&O-Versicherung da ist. Also.
Sehr guter Punkt, Nina. Das ist bei uns auch klassischer Punkt. Mein Mann prüft die Arbeitsverträge, die unsere Klientinnen und Klienten bekommen, weil mein Mann ist wie du der Jurist. Aber das ist so ein Punkt, den kann selbst ich als BWLerin mittlerweile. Dass ich immer sage, haben Sie nach der D&O-Versicherung gefragt? Und klären Sie auch, ob die Deckungssumme reicht? Und wir haben sogar mal einen Klienten gehabt, da hieß es, ja, wir haben die Versicherung, aber die ist nicht bezahlt worden.
Oh, schlecht, ja.
Ja, ne? So. Aber D&O ist so das, wo in dem Moment, also wir sagen sogar nicht nur beim Sprung zum Geschäftsführer, sondern immer dann, wenn du in eine Verantwortung eintrittst, wo du Verträge unterschreiben darfst, also das kann auch der Prokurist sein, ne? Sobald du am Ende für etwas verantwortlich gemacht werden kannst, was die Firma Geld kostet, ist die DNO-Versicherung angebracht. Also wir empfehlen sie nicht nur auf Geschäftsführerebene, sondern auch eins drunter schon.
Ja, da ist ja die Frage, inwiefern die Arbeitnehmerenthaftung noch zieht oder nicht. Aber genau, da
Ja.
muss man dann schauen, weil
Genau.
die Directors and Officers Liability, sind ja die Officers, muss man gucken. Aber das ist super wichtig, weil wir haben als Versicherungsmakler in unserem Familienunternehmen eigene Bedingungswerke, weil es ist ja auch ganz wichtig, dass im Ernstfall der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer unterschiedliche Anwälte nehmen dürfen. Weil das nützt ja nichts, weil du hast ja dann den Interessenkonflikt, wenn beide den gleichen
Ja.
Anwalt, also wenn nur ein Anwalt bezahlt wird, dann hast du da auch kein Stechen, weil der ja im Zweifel das Unternehmen, was die Versicherung bezahlt, besser
Ja.
behandelt. Ja. Aber
Absolut.
genauso spannende Fragen, die machen natürlich Sinn. Jetzt frage, wenn ich als Frau so eine Stelle annehme, dann werde ich ja sehr exponiert. Also wir haben das ja jetzt bei der Trainerin in Berlin und überall gesehen, ja. Wenn du dann bist du ja im Licht und so viele freuen sich, wenn du scheiterst und andere freuen sich, wenn es gelingt. Es geht ja nie nur um die Stelle. Oft bist du auch die Frau auf dieser Stelle, wenn du eine sehr exponierte Stellung hast. Wie finden wir denn Role Models oder Peer Groups, mit denen wir uns da austauschen können, um überhaupt zu denken, ja, bin ich jetzt falsch in der Welt? Will ich mir das jetzt echt antun, hier rauszustechen?
Ja, also ich glaube, das eine, das ist kein Geheimnis, sind immer wieder Netzwerke. Ja, also dass man sich da anschließt, wo andere Frauen mit ähnlicher Situation sind. Ich finde immer, in dem Moment, wo man merkt, man ist mit der Situation, in der man ist, nicht alleine, wird es schon besser. Weil dann bezieht man es nicht nur auf sich. Ne? Also als ich angefangen habe zu arbeiten, ich habe in der Unternehmensberatung angefangen, bin von da aus dann im Konzern, also war eine konzerninterne Unternehmensberatung, in eine Tochterunternehmung gewechselt, Computerherstellung und Computerhandel. Ich war so ein Einhorn, ne? Also Frauen gab es da nicht viele und dann war ich auch noch so furchtbar jung und ja, ich wurde immer angeguckt wie so eine Außerirdische. Ich hatte aber auch da nicht viele weibliche Peers, an die ich mich ranhängen konnte. Ich habe mir die männlichen gesucht. Also die gesagt haben, hey, schön, dass du da bist. Wir machen das hier gemeinsam. Und das muss ich auch sagen, ich habe einen wunderbaren Mentor gehabt, der sich immer schützend an meine Seite gestellt hat und mich aber auch manchmal stand da hinter mir und hat mich geschubst, damit ich vorwärts gehe. Deswegen, ich empfehle immer beides zu tun. Also das weibliche Netzwerk, also dieses Situation, Gefühle, Sorgen teilen. Aber auch immer da zu gucken, wo ist die männliche Seite, mit der ich gemeinsam was bewegen kann. Und vor 30 Jahren gab es noch nicht so viele männliche Teilnehmer. Ich unterstütze, das ist heute zum Glück besser. Und ich bin fest davon überzeugt, Nina, wir schaffen es nur gemeinsam als wirklich Männer und Frauen und auf das gucken, was am Ende entscheidet. Dem Unternehmen muss es gut gehen, das muss wachsen, das muss Ergebnis machen und das funktioniert nur mit einer guten, gleichberechtigten Kultur. Deswegen ja, wir brauchen die Role Models, aber wir brauchen sie sowohl in der männlichen als auch in der weiblichen Phalanx, ne?
Absolut. Ja,
Ja,
und oft
und
hilft es uns auch mehr, wenn ein Mann uns supportet im
ja,
Unternehmen oder im
ja,
Netzwerk, wie jetzt eine
ja,
andere Frau, weil halt oft die Männer noch mehr Einfluss haben, so bitter das
ja,
ist, ja.
absolut. Deswegen erwähne ich ja meinen Mentor, der mich wirklich über ganz, ganz viele Jahre be begleitet hat, der immer wieder dieses, du kannst das, mach das, probier das. Und wenn es mal nicht klappt, auch nicht schlimm. Ja, so und damit habe ich sofort viel mehr Respekt bekommen. Ne?
Ja.
Also Wenn ich das ausspreche, ist da immer so ein weinendes Auge auch dabei, weil ich es gerne hätte, dass es vollkommen gleich gut ist, ob dich ein Mann oder eine Frau fördert. Ich bin aber sehr pragmatisch unterwegs und
Ich
sage, alles,
auch.
was eine respektvolle Förderung ist, sollten wir nehmen.
Ja.
Absolut.
Ja, und du sagst es zu Recht respektvoll, aber
Ja,
wenn
das
das mit
ist ganz
Wertschätzung
wichtig,
und
ne?
wirklich für die Arbeit
Ja.
ist, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da alles mitnehmen und auch Mut machen, das
So,
mitzunehmen.
und ich habe noch einen Hinweis, den ich auch immer wieder sage, bitte holt euch Unterstützung. Gerade Frauen, wir mit unserem Perfektionsanspruch und man sieht das jetzt bei uns beiden gerade nicht, aber wir haben ja mindestens sechs Arme, weil wir alles gleichzeitig machen, ne? Wir haben leider die Tendenz, uns spät oder gar keine Hilfe zu holen. Männer machen das mal viel eher. Die nennen das Delegieren. Wir Frauen sagen Mama selber. Und wenn wir dann scheitern, dann heißt es natürlich, siehste, ja, die können das halt nicht. Ne? So.
Überfordert.
Genau. Wenn man aber vorher an einem Punkt hingeht und einem Kollegen oder einer Kollegin sagt, hey, ich klemme hier gerade, kannst du mir mal irgendwie, dass ich aus meiner Ecke rauskomme, dann fühlen die sich wieder wertgeschätzt. Die können einen Beitrag leisten. Und in dem Fall, dass es dann doch scheitert, dann ist man übrigens auch nicht alleine gescheitert.
Ja.
So. Und dieses sich Hilfe holen, und das sage ich auch selbstkritisch, weil das habe ich als junge Frau und ich bin mit 29 Jahren in die erste Führungsposition gekommen und habe gedacht, boah, ich muss das jetzt alles können, weil sonst trauen die mir das ja nicht zu. Also meinem jüngeren Ich würde ich heute auch sagen, ey, hätt's ruhig mal so jemand 20 Jahre Älteres fragen können, das schmeichelt denen ja auch, ne?
Ja.
Also Unterstützung holen. Und Unterstützung kann auch heißen, sich einfach mal einen Coach zu holen. Zu sagen, ich brauche jemanden, mit dem ich mal out of the box reden kann.
Ja, absolut. Nanne, lass uns mal den Blick auf die andere Seite schwenken.
Ja.
Jetzt will ich mich bewerben. Was schreibe ich denn in meinen Lebenslauf rein und was nicht? Kindererziehungszeiten, was sind so Tipps und Tricks und Hacks? Ich habe das Gefühl, Frauen schreiben auf der einen Seite zu wenig rein, Männer schreiben jeden Zweitagespraktikum ist schon zwei Zeilen im Lebenslauf und bei Frauen ist ein halbes Jahr Auslandsaufenthalt oft nicht erwähnt, weil es war ja doch nur Ausland. Was muss rein und was sollen wir vielleicht eher auch kaschieren?
Also, was definitiv rein muss, ist all das, was einzahlt auf das, wo ich hin will. Also, das Schulpraktikum oder das erste Praktikum im zweiten Semester, das brauche ich nicht mehr. Das zahlt nicht mehr auf das ein, wo ich heute stehe, wenn ich in eine Führungsposition bin. Ich muss auch immer grinsen, wenn ich Lebensläufe von 55-jährigen Geschäftsführern kriege und dann steht dann drin, auf welchem Gymnasium sie Abitur gemacht haben. Wo ich immer sage, sorry, brauche ich nicht. Ja? Also, der Fokus ist immer auf das, was zahlt noch auf das ein, wo ich hin will. Und dann das, was ich dir am Anfang gesagt habe, diese Erfolgsorientierung, welchen Nutzen bringe ich? Und dann ist es nicht wichtig, 27 Aufgabenstellungen zu schreiben, sondern ganz im Gegenteil, zu sagen, Geschäftsführer oder sagen wir mal so, Director Vertrieb, was so ein Director Vertrieb macht, das können wir beide uns relativ gut vorstellen, so die Hauptaufgaben. Die möchte ich nicht aufgezählt haben, sondern ich möchte eigentlich viel eher lesen, Director Vertrieb, Umsatz um 20% erhöht in 3 Jahren, Marge verbessert, 5 neue Key-Kunden gewonnen, und die Internationalisierung vorangetrieben. So, dann sage ich mir, okay, das hat die da geschafft. Wenn die das bei mir auch schafft, das wäre ja super. Ja? Also bitte nicht Aufgabenstellungen, sondern harte Fakten, was habe ich in der Position geschafft? So. Und damit fällt vieles, was so am Anfang des Berufslebens war, entweder ganz weg oder da steht dann einfach nur erste Position Junior Controller. Fertig. Das reicht. Man kann sich unter dem Controller was vorstellen. Jetzt ist deine Frage so, was muss ich reinschreiben oder was lasse ich lieber weg? Ich sage immer bitte Mut zur Lücke. Ich habe heute wieder einen Lebenslauf gesehen. Da waren die Erklärungen für die drei Lücken, die es im Lebenslauf gab, die haben genauso viel Platz eingenommen wie die eigentlichen Stationen.
Okay.
Du merkst schon, ne?
Dann
Das
denke
ist.
ich ja dann, oh Gott, die stelle ich ein, da kommen dann wieder die Lücken. Ja, also jetzt aus
Genau.
deiner 20%
Genau.
Umsatzsteigerung-Idee
Genau.
gedacht. Ja.
So. Deswegen, bei mir steht über so einem tabellarischen Lebenslauf auch einfach wesentliche berufliche Stationen.
Okay, ja, cool.
Lücken sind keine wesentlichen beruflichen Stationen und deswegen dürfen die auch einfach fehlen. Also da endet dann ein Job 2007 und der nächste geht 2009 weiter. Ja, dann war das so. Mal
Okay.
abgesehen davon, auf höheren Führungsebenen ist es vollkommen normal, und ich mache das jetzt wirklich über 20 Jahre, diese Beratung, dass du eine Lücke hast, weil die Suchzeit liegt zwischen 6 und 12 Monaten. Du kannst gar nicht jede Lücke füllen.
Okay.
Das ist so. Deswegen kaschieren ist manchmal viel auffälliger, als einfach eine Lücke drin zu lassen.
Okay, ja, und statt Abbitte schreibe ich halt wesentliche Stationen drüber, gell?
Genau, so, wesentliche berufliche Stationen. Da kann
Ja.
auch keiner sagen, das ist jetzt gelogen, ja?
Ja.
So, sowas wie Erziehungszeit. Wenn ich wirklich 2, 3, 4, 5, 7 Jahre für Kinder ausgesetzt habe, dann schreibe ich aber einfach wirklich nur den Zeitraum und Erziehung meiner Kinder oder Elternzeit, Punkt. Mehr nicht. Das ist eine Zeile und da nimmt die auch nicht viel Platz weg.
Ja.
Ja, also das ist immer so, viele versuchen dann da reinzuschreiben, Fortbildungen im Bereich, und dann kommt so eine Liste, wo ich so denke, wer wirklich zu Hause war und sich um Kinder gekümmert hat, der wird nicht viel Fortbildung gemacht haben. Und das ist auch vollkommen okay. Das ist so. Weil, Nina, ich habe da ja, eigentlich eine sehr eindeutige Meinung. Wenn ein Unternehmen dich nicht anguckt, weil du Erziehungszeiten hast, dann ist das das falsche Unternehmen.
Ja,
Und
toll.
das gilt genauso. Also ich sehe ja viele Lebensläufe. Frauen schreiben mittlerweile nicht mehr dazu, dass sie Kinder haben. Ich weiß, woher das kommt. Ganz klar. Du wirst aber irgendwann mit diesen Kindern rausrücken müssen. Irgendwann kommt das. So.
Irgendwann muss es beichten.
So, und das ist genau der Punkt, Nina. Dann bist du nämlich an dem Punkt des Beichtens und nicht mehr dieser Punkt, und das ist das, was ich meinen Frauen mitgebe, dass ich sage, hey, könnt ihr mal bitte stolz darauf sein, dass ihr berufstätig und Mutter seid, dass ihr das bisher unter einen Hut bekommen habt und mit diesem Stolz geht ihr bitte in die Welt raus. Und wenn ihr auf ein Unternehmen trefft, das keine stolzen Mütter Führungskräfte haben möchte, dann bitte arbeitet nicht für dieses Unternehmen. Das ist immer so ein bisschen erschreckend und
Ja.
oft kommt dann so, ja, aber ich muss doch Geld verdienen. Ja, aber wenn man Geld nur noch unter Schmerzen verdient, das hält man nicht lange durch.
Ja.
Nicht, vor allen Dingen nicht mit so einer Doppelbelastung.
Ja, und es geht ja weiter. Weißt du, du bist ja dann Führungskraft. Du hast dann wieder Frauen unter dir. Ja, wie soll das denn sein, wenn das Unternehmen nicht diese Haltung hat, dass du mit denen so umgehen darfst, wie du dich auch wohlfühlst, dann wirst du dann auch dort ein Dilemma haben.
Und das finde ich da immer, also ich bin so ein Prozessdenker, ne? Ich sage mal, bitte immer den nächsten, den übernächsten oder den übernächsten Schritt mitdenken. Es hilft nichts, wenn du Kinder verheimlichst. Übrigens, Männer fangen jetzt auch an, Kinder zu verheimlichen im Lebenslauf. Das ist das Neueste, dass auch die nicht mehr dazu schreiben. Finde ich ganz spannend. Aber ich habe noch so was anderes, wo ich sage, wenn wir über die Unterschiede von Lebensläufen von Frauen und Männern reden, wenn wir es mal so plakativ machen wollen. Frauen schreiben rein, zwei Kinder, 4 und 6 Jahre, Betreuung gesichert 24 Stunden, 7 Tage. Das schreiben
Okay.
Frauen rein. Bei Männern steht zwei Kinder, kein Alter. Und dann steht unten Hobbys, Familie. So. Und da sehen wir so ein Gap, ne?
Ja.
Also die Frau sagt, mach dir keine Sorgen, Kinder sind versorgt. Und Mann sagt, mach dir keine Sorgen, ist nur mein Hobby.
Ja. Und
Und
wie gehe ich dann mit dem Bewerbungsgespräch um? Also ich gehe jetzt ins Bewerbungsgespräch, habe Kinder, 4 und 8 Jahre, ja. Dann fragen die ja wahrscheinlich oft, ja, wer kümmert sich denn um die Kinder, wenn ich mich jetzt um eine vollzeitnahe Stelle bewerbe? Männer werden das ja nicht gefragt, weil das macht ja die Frau im Zweifel ja
Also
immer.
ich habe noch nicht gehört, dass Männer das gefragt werden.
Ja.
Es werden die Frauen gefragt.
Ja.
Ja, du
Was
musst da
mache ich
natürlich
dann?
schon eine Antwort haben, ne? Und
Ja.
ich sage immer, meine bevorzugte Antwort ist zu sagen, in meiner letzten Stelle habe ich Vollzeit gearbeitet. Das hat alles gut geklappt.
Super Antwort, ja.
So. Nicht die Antwort, ich habe Oma und ich habe Opa und mein Mann, also, sondern einfach dieses, auch da, ich habe das schon erfolgreich gemanagt.
Ja, super.
Punkt. Braucht ein bisschen Übung, gebe ich zu. Aber es ist immer schön, wenn ich diesen Impuls mitgebe, dass die Frauen so sagen, ah ja, das ist auch mal eine Möglichkeit zu antworten. Und du kommst aus dieser Entschuldigung raus, ne?
Ja.
Dieses, ich finde es so schlimm, wenn man anfängt, sich für Kinder zu entschuldigen. Mir tut es so in der Seele weh, weil ich bin wirklich so eine Vollblutmutter und ich habe trotzdem Vollzeit gearbeitet, allerdings in der Selbstständigkeit. Das macht es einfacher.
Aber nicht immer.
Nee, nicht immer,
Nicht
ja.
immer.
Nicht immer. Und ich möchte einfach allen Frauen dieses Rückgrat mitgeben. Es ist beides Teil eures Lebens. Und wenn man euch genau so einstellt, dann wird das eine Erfolgsstory.
Ja, ich gehe ja immer mit dem Voice-Dialog, mit diesen inneren Teilselbsten. Und es kommt ja immer darauf an, welcher Teil in uns durch diese Frage getriggert wird. Also die schuldige Frau, die sich so im Dilemma fühlt, oder die selbstbewusste Frau, die eben ja sagt, nein, das kriegen wir hin. Und manchmal auch nicht, aber das ist auch völlig in Ordnung. Also mit dieser Haltung, weißt du,
Ja,
dass, ja,
genau,
weil man
dieses.
kriegt auch sonst nicht immer alles hin und es kriegt auch kein Mann hin, ja.
Ja, also ich habe zum Beispiel eine Klientin, die ist jetzt seit Januar in der Probezeit und vereinbart war in der Probezeit, dass sie täglich da ist. Sie hat aber 2 kleine Kinder, 4 und 6. Und sie rief mich dann an und sagte, boah, Nani, ich sehe meine Kinder zu wenig. Es belastet mich, ne? Was mache ich jetzt? Und habe ich gesagt, du, ganz schlichter Tipp, red mit deinem Chef darüber. Und sag ihm das so ganz ehrlich, dass das für dich schwer ist. Die hat es gemacht, die rief mich danach an und sagte, warum sind Dinge manchmal so einfach, Nani, und man kommt nicht drauf? Die hat gesagt, ja klar, dann fängst du halt jetzt in der Probezeit schon mal mit Homeoffice an. Das ist dieses Rede drüber.
Ja, weil es wird ja nicht besser.
Nein.
Ja.
Und gleichzeitig hat sie aber mit ihrem Ehemann an einem Modell gearbeitet, dass der auch mehr zu Hause arbeitet, um einfach auch zu sagen, hey, wir arbeiten beide Vollzeit, wir verdienen beide ungefähr gleich viel, wir müssen uns beide an der Lösung beteiligen. Ja? Aber auch da, reden.
Ja. Nee,
Dieser
voll
Glaube,
toll.
es wird uns alle Wünsche werden uns von den Augen abgelesen, ist romantisiert.
Selten, gell? Passt, klappt nicht immer mehr.
Genau. Fairerweise müssen wir zugeben, wir lesen unseren Männern auch nicht alles vor den Augen ab, ne?
Ja. Nee, voll schön. Nani, ich würde sagen, wir wollen ja den Podcast nicht so lange machen. Vielleicht machen wir mal noch mal einen, weil wir haben, glaube ich,
Immer
noch so
gerne. Boah,
viel
ich habe
zu.
noch so viel zu erzählen,
Ja,
du.
wir sind ja noch mittendrin, aber für heute hier, ich würde sagen, ich blende eine kurze Werbung ein. Dann ziehe ich noch ein Fazit aus dem Podcast und am Schluss machst du das Schlusswort und gibst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein paar Tipps mit, ein paar Ideen und Ausblicke, was sie denn machen können. Ist es okay
Gerne.
so?
Gerne.
Jetzt kommt Werbung. Bist du neugierig, aufgeschlossen, bereit für neue Wege? Dann gibt es im Sommerhalbjahr einmal im Monat unsere Präsenzretreats mit Pferden im Südschwarzwald. Im Spiegel der Pferde findest du zurück in deine wahre Kraft. Raus aus der Anpassung, rein in Selbstführung, Präsenz und stille Autorität. Begleitet von Miriam Zarte und Nina Hartmann. Alle Informationen findest du in den Shownotes. Ja, schön, dass ihr hier bis zum Schluss zugehört habt. Ich finde es so mega spannend. Die Zeit ist verflogen. Nane, dein Einblick und deine Ideen, ja, die sind wirklich hilfreich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir ehrlich sind zu uns und zu unserem Gegenüber, zum Arbeitgeber. Ich bin ja oft auf der anderen Seite, also als diejenige, die fürs Familienunternehmen die Leute eingestellt hat. Und es ist einfach schön, wenn man sich dort schon ehrlich begegnet, offen darüber spricht, was man will und was man nicht will. Und genau, ich glaube, dass das genau die richtigen Tipps sind, die Menschen auch weiterbringen, die Frauen auch weiterbringen in Rollen, in denen sie auch viel gestalten können. Weil hohe Position heißt ja nicht nur hohe Verantwortung und viel mehr Zeitaufwand, sondern es bedeutet auch oft, dass wir gestalten, dass wir Wirkkraft entfalten dürfen. Und mein Wunsch ist ja, dass viel, viel mehr Frauen ganz große Hebel bedienen und dort viel Wirkkraft entfalten. Wenn euch das Thema interessiert, freue ich mich natürlich, wenn ihr nächsten Mittwoch wieder einschaltet, dem Podcast vielleicht 5 Sterne gibt und ihn vielleicht einer Freundin empfiehlt. Und jetzt, liebe Nane, sag du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch ein bisschen, was können sie denn machen, um vielleicht morgen schon mit einem anderen Gefühl in die Arbeitswelt zu gehen oder sich für den nächsten Job zu bewerben?
Ich würde erst mal sagen, diesen inneren Mut, du hast eben von den Teilen gesprochen, ne? Also so den mutigen Teil mal nach vorne treten zu lassen und zu sagen, hey, ich würde das gerne. Also sich das auch selbst zuzugestehen. Und dann muss man es schon strategisch richtig angehen. Und ich habe begonnen mit Mann und Frau schauen sich eine Stellenanzeige an. Der Weg über Stellenanzeigen ist nicht der erfolgreiche, wenn wir über Führungspositionen reden. Da reden wir über andere Gesetze, über andere Zugänge. Da braucht es eine andere Positionierung. Und es beginnt wirklich damit, sich selber auch mal hinzusetzen und zu sagen, was sind meine USPs, was ist mein Nutzen, was könnte ich dem nächsten Unternehmen bringen. Wo könnte ich da wirksam wertschöpfend sein? Ich vergleiche das immer ganz gerne, dass ich sage, jeder hat so eine berufliche Schatzkiste. Und wenn man die mal aufklappt und jedes Teil in die Hand nimmt und guckt und bewertet, inventarisiert und dann noch entscheidet, was davon kann ich richtig gut und was mache ich gerne? Das sind nämlich zwei Dinge. Ich sage immer, ich kann super gut Buchhaltung vorbereiten, aber ich hasse es, Buchhaltung vorzubereiten. Also dieses, was mache ich auch noch gerne? Sich das klarzumachen, wirklich auch auf dem Papier und sich dann zu überlegen, wo könnte mein nächster Schritt hingehen? Also sich auch so eine Reise wirklich im Kopf zu beginnen, so wie wir ja auch echte Reisen erstmal planen und dann loslegen. Ich glaube, das ist so das, womit man loslegen sollte. Und dann muss man sich, und da sind wir aber wirklich dann wahrscheinlich bei einem zweiten Podcast, wie gehe ich wirklich an diesen besonderen Arbeits- und Stellenmarkt der Führungskräfte ran, weil da gelten nochmal ein paar andere Gesetze als in der Sachbearbeitung so Abteilungsleiterebene. Aber es beginnt innen drin.
Große Träume, gell? Es gibt ja den Gender Dream Gap, also Frauen träumen kleiner. Und da kann ich nur Mut machen, träumt groß. Ja, träumt auch mal um die Ecke und denkt nicht, oh, das ist alles zu schwierig um meine Familie und ich muss immer Rücksicht nehmen, wir müssen unbedingt hier in der Gegend bleiben und so weiter. Denkt ruhig groß und dann skaliert ja,
Genau, und
eure
dann brech mal
Wünsche.
das runter in kleinere Teile. Ja, aber absolut. Das ist ganz wichtig. Ja.
Und wir machen auf jeden Fall den zweiten Podcast. Ich habe da
Sehr
voll Bock
gerne,
drauf,
Nina.
Nane.
Ich bin dabei. Wir machen das.
Aber
Sehr,
jetzt
sehr gerne.
hören wir für heute mal auf.
Genau.
Schön, dass ihr
Jetzt.
dabei gewesen seid. Und toi, 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 wir drücken euch die Daumen, wenn ihr euch unterstützen lassen wollt. Die Nana habt ihr ja schon gehört, die macht sowas beruflich. Also das ist natürlich eine tolle Anlaufstelle dafür. Und du hast auch tolle Bücher geschrieben, die lohnen sich ja auch auf jeden Fall zum Lesen.
Genau.
Sag mal kurz die Titel, die habe ich jetzt
Also,
nicht alle auswendig.
genau. Also erstmal, ich habe die mit meinem Mann gemeinsam geschrieben. Also wir sind Autorenpaar. Das eine nennt sich die CEO-Bewerbung und das andere ist die CEO-Auswahl. Also die decken den gesamten Prozess an. Bei dem einen geht es wirklich um Positionierung und Marktzugang und die CEO-Auswahl beschreibt wirklich die besonderen Auswahlprozesse und sind auch als Ratgeber zum Selbermachen gedacht.
Ja, super. Also toi, 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 lest euch ein, lasst euch
Genau.
beraten, denkt um die Ecke und wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen und danke, dass ihr
Definitiv.
zugehört habt.
Ja, auch von mir. Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeiseht. Ihr findet meinen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Ihr findet mich unter dem Stichwort Sinnplauderei auf YouTube, Facebook und Instagram mit täglichen Reels und Shorts und Kurzfilmen und Beiträgen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinstöbern.